Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die heute Morgen stattgefunden hat. Und zwar sind wir mit der Jugendgruppe, das muss anders anfangen, ich war heute auf Facebook und habe dort ein Bild gesehen von meinem Hund. Und dort stand genau heute, von einem Jahr, hast du dieses Foto von deinem Hund gepostet. Okay, jetzt was sagt das uns? Ich habe so überlegt, was war heute vor einem Jahr mit diesem Hund und dem Foto, und mir ist in den Sinn gekommen, dass wir mit der Jugendgruppe heute vor einem Jahr grillieren waren, oben im Natersenberg. Es war eine wunderbare Zeit zusammen, die wir dort genossen haben. Wir hatten etwas Fleisch zu essen, ist ja immer gut, etwas Bombschips. Und auf alle Fälle waren dort auch junge Frauen. Und so während der Lobpreiszeit, die wir dort gemacht haben im Wald, ist so jemand zu mir gekommen und gesagt, sie haben einfach das Gefühl, dass sie mir sagen müssen, wollen, dürfen, dass ich eines Tages das Evangelium vor Menschen erzählen kann. Und das kann ich heute, genau ein Jahr danach. Und das macht mich freudig! Halleluja! Also, wir haben heute das Thema, das mich das ganze Jahr schon ein wenig beschäftigt, ihr könnt es lesen. Liebe verändert die Welt, und dafür bin ich überzeugt. Und ich hoffe, hier ist auch jemand da, der davon überzeugt ist. Seid ihr dafür? Davon auch überzeugt? Ah, zwei, drei, okay. Und ich möchte dich fragen, glaubst du, dass Gott diese Welt verändern kann mit Liebe? Dass nur Gottes Liebe diese Welt verändern kann und nicht unsere menschliche Liebe? Da bin ich überzeugt davon. Und es ist schon schön, dass man über Liebe sprechen kann. Aber wir müssen anfangen, die auch umzusetzen in unserem Leben. Ich möchte heute über das 11. Gebot sprechen, das uns Jesus gegeben hat. Und bevor das jetzt alle aufstehen und sagen, es gibt nur 10 Gebote, möchte ich sagen, bleibt doch sitzen, es gibt noch ein 11. Ich habe im Neuen Testament noch ein 11. gefunden. Cool, dass er auch mit Liebe zu tun hat. Mehr dazu etwas später. Ich habe im Internet recherchiert und gedacht, was sagen so Kinder, weil ich selber ein Kind habe, durchgeht meines, was sagen Kinder über Liebe? Und ich habe interessante Antworten gefunden. Und zwar hat da Emily 8 Jahre zum Thema Liebe geantwortet. Liebe ist, wenn man sich dauernd küsst und wenn man keine Lust mehr auf Küssen hat, immer noch zusammen sein will. Okay? Meine Mama und Papa sind so. Sie sehen eklig aus, wenn sie sich küssen. Gut. Und dann Elian, 5 Jahre, ganz kurz. Liebe ist, wenn Mama, Papa am Mittagstisch das beste Stück Fleisch gibt. Kann Liebe sein, ja. Dann Laura, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, 4 Jahre. Ich weiß, dass meine große Schwester mich liebt, weil sie mir ihre Sachen zum Anziehen gibt, die ihr nicht mehr passen, und dann herausgehen muss und neue zu kaufen. Das ist für sie Liebe. Und am Schluss, die Nika mit ihren 6 Jahren, die schon so vieles begriffen hat, dass ich oder wir vielleicht noch nicht so begreifen. Und zwar hat sie geantwortet zum Thema Liebe. Wenn du lernen möchtest, besser zu lieben, solltest du mit einem Freund anfangen, den du hast. Also jetzt ist noch speziell ein Freund, den man hasst. Vielleicht kann man auch sagen, mit meinem Mitmenschen anfangen, den man hasst. Und sie hat schon so viel begriffen mit ihren 6 Jahren. Und wenn ich doch das auch begreifen könnte. Wir möchten eine Geschichte in der Bibel anschauen. Also die erste Liebesgeschichte, könnte man sagen, die in der Bibel steht. Ich habe übrigens extra keine Folien, weil ich glaube, die Folie Jesus liebt oder Jesus lebt dort hinten ist die allerbeste zum heutigen Thema mit Liebe. Da muss man noch irgendwie noch Folien dazu machen. Ich möchte mit einer Geschichte anfangen. Und zwar ist das die Schöpfung. Gott hat in 6 Tagen diese Welt erschaffen und er hat sie wundervoll gemacht. Er hat dort Berge hineingepflanzt, er hat Meere und Seen und Flüsse erschaffen. Er hat Bäume, Wälder gemacht, er hat verschiedene Blumen, er hat Tiere gemacht. Und das alles, dass sie ihn ehren. Aber ich glaube auch, aus Liebe zu uns, weil er hätte ein Tier machen können. Und dann wären wir auch begeistert gewesen. Aber er hat so viele verschiedene gemacht. Und ich glaube, das ist ein Liebesbeweis an uns Menschen. Und am Schluss, oder nach dieser Schöpfung, hat Gott die Menschen erschaffen. Und mit dabei dieser Adam, dann diese Eva. Und Adam hatte Freude an seiner Frau. Und die Frau Eva hatte Freude an Adam. Und sie hatte Freude aneinander und sie hatte Freude an Gott. Aber vielmehr glaube ich, dass Gott Freude hatte an den Menschen, die er erschaffen hatte. Und so will ich dir heute sagen, er hat Freude an dir, ganz egal in welchem Punkt, dass du gerade stehst. Ganz egal, in welcher Arbeitssituation du stehst. Ganz egal, in welchen Herausforderungen dein Leben momentan bestimmen oder vielleicht prägen. Jesus hat Freude an dir. Und das Schöne ist eigentlich der nächste Satz. Gott hat dich erschaffen, damit er dich freut, damit er dich lieben kann und du kannst nichts dagegen unternehmen. So einfach ist es. Genau nichts, das die Liebe zu dir schwächen könnte, würde oder verstärken. Ganz egal, wie viel, auf alles auf Deutsch, wie viel Seich du gemacht hast oder eben wie viel Nicht-Seich. Und vielleicht gehen wir weiter in dieser Geschichte, die Entstehung. Gott hat gesagt, okay, ihr dürft von allem essen, von jeder Frucht, von jedem, nehmen wir an, jedem Tier, jeder Beere, jedes Erdbeer, außer diesem einen Baum. Diese Frucht, lass bleiben, der Rest ist alles für dich da. Und ich habe das so durchgelesen, gedacht, okay, Gott, das ist schon noch so ein bisschen speziell, du hättest ja diesen Baum einfach weglassen können, wäre ja viel praktischer, viel einfacher gewesen. Aber ich glaube, Gott hat keine Roboter erschaffen, er hat den Menschen einen freien Willen gegeben. Und so sind auch wir jeden Tag wieder dran, um uns zu entscheiden, wollen wir auf Gott hören oder wollen wir auf diese Frucht hören, auf diesen Baum. Und da geht Eva hin zu diesem Baum und der Feind, der Satan, getarnt als Schlange, kommt und verführt diese Eva. Und Eva isst und Adam ist auch in dieser Machtlosigkeit. Oder seine Frau war damals nackt und kann noch verstehen, dass er sagt, nimm diese Frucht und er isst. Und dort hätte Gott bereits einen Schlussstrich ziehen können mit der Menschheit. Er hätte sagen können, ich habe euch alles gegeben. Die Welt war so perfekt. Die Erschöpfung war so perfekt. Die Tiere, und ich stelle mir das so vor, was sie lebten, das war so perfekt für sie. Sie hatten keinen Grund, Gott nicht treu zu sein. Und doch haben sie diese Treue, diesen Liebesbeweis gebrochen. Und dort hätte Gott sagen können, ich mache mit den Tieren weiter. Oder ich lösche euch aus und mache neue Menschen, die mir mehr gehorsam sind. Und dort hat Gott gesagt, nein, ich möchte mit euch weitergehen. Und vielleicht auch heute Morgen mit dir weitergehen. Es ist die beste Botschaft der Geschichte, dass Jesus uns liebt. Amen. Und es ist noch interessant, es gibt keinen Menschen, der sagen kann, ich brauche keine Liebe. Und das fängt im Kindesalter an, meine kleine Tochter, wenn sie hinfällt, was letztens leider ein bisschen öfter passiert, dann kommt sie und streckt die Arme. Und sie will nicht von mir Heilung, sie weiß, dass ich das nicht geben kann, sie will von mir Geborgenheit, sie will von mir Liebe. Und das geht dann weiter, es gibt ein Buch, das die Kinder bekommen im Kindesalter, dort kann man reinschreiben, Lieblingsessen, Lieblingsbuch, Lieblingsbeschäftigung, es geht eigentlich um Liebe. Und im Teenageralter, man verliebt sich einmal, zweimal, zehnmal, aber es geht wieder um Liebe und mit 30 oder kurz davor stehst du vor einem Altar und der Pastor oder der Pfarrer sagt dir, willst du sie lieben, bis der Tod dich scheidet. Auch dort geht es um Liebe. Und dann verändert sich etwas. Das weitere Leben besteht dann aus Liebe. Und wir müssen lernen, mit dieser Liebe tagtäglich umzugehen. Und genauso ist es mit der Beziehung zwischen uns und Gott. Es ist eine tägliche Herausforderung, in dieser Liebesbeziehung zu bleiben. Okay, jetzt sagst du, das Alte Testament, die Schöpfung ist schon ein paar Jahre her. Mag sein, gebe ich dir recht. Vielleicht kommen wir etwas näher. Wir machen einen gewaltigen Sprung ins Neue Testament. Und zwar zu Johannes 13. Ich möchte euch dort eine Geschichte erzählen, die man so einfach liest. Vielleicht vor dem Fernseher, vielleicht am Tisch, mit noch etwas Bombenschiff. Man liest sie so und man ist, oder ich bin mir dann selten bewusst, wenn ich das zwei, dreimal durchlese, was habe ich eigentlich gelesen? Und zwar ist dort diese Situation, dort steht Jesus beim letzten Abendmahl mit seiner Crew, mit seinen Jüngern. Das ist wirklich seine Familie geworden in 3 Jahren. Und er weiß, es ist so das letzte Mal, dass ich so mit meinen Freunden da sitze. Und ich finde die Situation noch speziell, weil er sagt den Jüngern dort, ich werde gehen und dorthin, wo ich gehe, ihr könnt hier nicht mitkommen. Das ist eigentlich so ein, ja, noch krass, irgendwie der Chef oder um den das eigentlich geht, der die Wunder macht, der uns lehrt, er geht und lässt uns zurück. Man könnte sagen, oh, was für ein Verräter in einer Art, jetzt wo es spannend wird, jetzt wo wir Mut gefasst haben, er verlässt uns, das kann doch nicht sein. Und okay, sie sitzen dort, Jesus wäscht ihnen noch die Füße. Und dann sagt Jesus, einer von euch wird mich verraten. Und etwas später sagt er zu Judas, tu, was du tun willst, aber tu es bald. Und wenn ich dort mit meinem Verräter sitzen würde an einem Tisch und ich wüsste, dass er mich verraten würde, ich würde wahrscheinlich andere Worte finden, als Jesus dort gefunden hat. Ich würde wahrscheinlich nicht in Liebe sagen, tu es bald. Ich würde wahrscheinlich verletzende Worte finden. Ich würde wahrscheinlich Worte finden, die Jesus nicht gebraucht hat. Aber diese Situation, die Jünger sitzen dort und einer verlässt das und sie merken, dass Jesus nicht zornig wird, sondern in Liebe sagt, tu es bald. Und jetzt möchte ich euch auffordern, dass wir das Kapitel Johannes 13, 33, 35 noch zusammen lesen. Wenn du die Bibel da hast, sonst können wir betreutes Lesen machen. Johannes 13, 33, 35. Und dort spricht Jesus, ich bin nicht mehr lange bei euch, meine Kinder. Dann werdet ihr mich suchen. Aber ich sage euch dasselbe, was ich schon den anderen gesagt habe. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht mitkommen. Also dort dieses Verlassen eigentlich in diesem Raum. Ich gehe und ihr könnt nicht mitkommen. Und dann 34 weiter. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Das ist ganz wichtig. Ein neues Gebot. Und das ist von dem Gebot, den ich ganz am Anfang gesagt habe, das 11. Gebot. Es ist ein Gebot. Und der sagt nicht dort, liebe die, die dich lieben. Oder liebe die, die gemütlich sind zu lieben. Oder liebe deinen Nächsten. Oder liebe deine Frau oder deine Kinder. Nein, ich gebe euch ein Gebot. Das Gebot der Liebe. Ihr sollt einander genauso lieben, wie ich euch geliebt habe. In dieser Situation, wo Jesus die Jünger verlässt und sie nicht mitkommen können, sagt Jesus, ich gebe euch ein Gebot, und zwar das Gebot der Liebe. Ich glaube, dass die Liebe unser Markenzeichen sein sollte. Von jedem Einzelnen, von mir, aber auch von euch. Ich möchte Johannes 34 nochmal lesen. Ich gebe euch jetzt ein Gebot, das neue Gebot der Liebe. Ihr sollt einander genauso lieben, wie ich euch geliebt habe. Und dann 35, wenn ihr einander liebt, werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und dort steht in zwei Versen viermal das Wort Liebe. Und wie wichtig muss es Jesus gewesen sein, dort auf diese Liebe hinzuweisen. Und wir Menschen, wir sind schon noch clever, wenn es um Liebe geht. Vielfach lieben wir, damit wir etwas Liebe zurückbekommen, oder? Ich lade diese Person zum Mittagessen, zum Nachtessen ein, aber im Hintergedanken, damit ich auch wieder eingeladen werde. Oder ich gehe gut mit meinem Chef um, weil ich muss nächste Woche für Ferien fragen, die ich eigentlich nicht bekommen könnte. Darum liebe ich ihn, ich gebe ihm ein Zückerchen, damit ich etwas zurückkomme. Und ich entdecke mich sehr viel in solchen Situationen, dass ich etwas gebe aus großer Liebe, aus Überzeugung, aber im Hintergedanken habe ich meinen Nutzen schon. Okay, und Jesus kann dann schon sagen, Liebe, liebt einander genauso, wie ich liebe, aber wie hat Jesus geliebt? Und ich habe lange über diesen Satz nachgedacht, wie hat Jesus geliebt? Und das für uns Menschen so schwierig zu lieben wie Jesus. Was stellt er sich vor? Und mir ist ein Wort in den Sinn gekommen, wie Jesus geliebt hat. Und zwar bedingungslos. Einfach bedingungslos. Ganz egal, wo du stehst, was du tust. Ohne Hintergedanken bedingungslos. Und dann setzt die Bibel noch einen drauf. Und wir können zusammen Galater 5, 14 lesen. Das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn dieses eine Gebot, dort sind wir wieder beim Gebot, befolgt wird. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Okay? Liebe deinen Chef, liebe deine Mitmenschen, liebe deinen Nachbarn, der immer zu laut Musik hört. Liebe deinen Mitarbeiter, der dir die Ferien genommen hat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und es ist noch einfach, hier solche Worte zu sprechen, aber es fällt auch mir so schwer. Und ich habe ein aktuelles Beispiel dafür. Freitag, wir sind zu Hause, wir packen unseren Rucksack. Wir haben mit, etwas zu trinken, etwas zu essen. Und wir wollen nach Münster fahren, in dieses große Spielparadies für Kinder. Und die das GOMS kennen, da sieht man, meistens kann man 80 fahren. Innerorts 50. Und es gibt wenige Stellen, wo man überholen kann. Und wir fahren so und irgendwie nach einer kurzen Fahrzeit ist so ein Nächster, ein Mitmensch vor mir. Und er fährt nicht in der 80er-Zone wie ich, 85, 90, sondern er fährt in der 80er-Zone 50! Yes! Oh, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Situation, was mir sehr schwer fällt. Okay. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, okay, das ganze Liebesspiel ist jetzt gut. Ich empfange auch keine Liebe. Ich kann auch nicht lieben und ich weiß gar nicht, ob ich geliebt bin. Ich habe dort zwei Antworten für dich bekommen, auch für mich, weil diese Situationen können immer wieder auftreten. Und ich habe die erste Antwort, die ich euch sagen will, lies mal wieder das Alte Testament und vor allem dort, wo es darum geht, Johannes, wo Jesus für dich gestorben ist am Kreuz. Weil dort steht so viel von Liebe, wenn wir das lesen. Und der zweite Tipp, oder die zweite Sache, die mir ganz fest aufs Herz gekommen ist, ist, fang du an zu leben. Fang du an, denn was du säst, das wirst du ernten. Denn wie du in den Wald hineinbrüllst, so wird das Echo sein. Also wenn du liebst, wirst du liebende Momente zurückbekommen. Und in meinem früheren Leben habe ich alles andere als geliebt. Ich habe jeden gehasst. Ich habe meine Vorgesetzten gehasst. Ich habe meine Mitmenschen gehasst. Ich habe die Ausländer gehasst. Ich habe jeden gehasst, der nicht so in ein Gedankensmuster hineinkam, wie ich es wollte. Und meine Taten, mein Herz war vor Hass und meine Taten waren hasserfüllt. Und ich glaube, dass was wir innen tragen im Herzen, so ist auch unser Handeln. Wenn unser Herzen voll Liebe ist, werden unsere Taten, unsere Worte, unsere Gedanken zum Mitmenschen liebend sein. Und wir werden das zurückbekommen, was wir sehen. Ich möchte euch ein Beispiel geben, wie Liebe aussehen kann. Und zwar nehmen wir dieses christliche Zentrum Brieg. Nehmen wir an, wir haben Gästegottesdienst. Groß angepriesen. Und dort kommt, nehmen wir einen jungen Mann hinein, nennen wir ihn Tim. Kommt rein. Und ist begeistert. Er ist begeistert vom Begrüßungsteam. Wow, sie haben mir die Hände geschüttelt. Und er kommt rein und er sieht die Technik und sagt, wow. Und er kommt rein und der Lobpreis fängt an zu spielen. Und diese Leidenschaft. Und wow, er ist begeistert. Und das Wort, wow, das nimmt ihn völlig mit. Und am Schluss gibt es noch die Bratwurst und den Salat. Und er ist aus dem Häuschen. Er geht nach Hause und sagt, nächsten Sonntag komme ich wieder. Und er kommt und das Begrüßungsteam ist immer noch da. Die Predigt ist diesmal auch gut. Am Schluss ist er irgendwie betrübt und niemand sagt ihm irgendwie einen schönen Tag und er geht nach Hause, okay, egal, und nächsten Sonntag, ich komme wieder. Und er kommt wieder und diesmal ist irgendwie, weiß auch nicht, sein Parkplatz besetzt oder sein Stuhl ist schon besetzt oder irgendwie, er sagt, oh, okay, und das Lobpreisteam spielt das Lied schon zum dritten Mal in der drei Sonntagen und die Predigt war heute vielleicht, ich weiß auch nicht, ich habe nicht so viel mitnehmen können. Und am Schluss, er geht nach Hause und sagt, oh, ob ich nicht nochmal kommen will. Und er kommt das letzte Mal noch und er sagt, das und das hat mich gestört. Und er kommt und er sagt, er geht nach Hause unbefriedigt. Und er sagt, dort gehe ich nicht mehr hin. Und das ist jetzt ein Beispiel, das wir auf unser Leben projizieren können. Oder ich habe jetzt einfach als Beispiel diese Gemeinde genommen. Und er geht nach Hause und sagt, er kommt nicht mehr hin. Und ich bin überzeugt, dass ich vielleicht ein kleines Stück Antwort weiß, sodass er nicht mehr kommt. Denn er hat die Liebe nicht gespürt. Er hat dort hier menschliches Programm gespürt, aber er hat die Liebe nicht gespürt. Denn ich bin überzeugt, wenn Menschen zu dir kommen, zu uns kommen und sie diese Liebe, die es in der Welt eigentlich gar nicht mehr gibt, spüren. Sie werden kommen und sie werden hungrig und sie wollen mehr von dir. Okay, Schlusssatz. Also machen wir unser Leben, da steht mit, machen wir die Liebe zu unserem Lebensmotto. Okay.
Ja, jetzt haben wir schon echt viel über Liebe gehört, auch vor allem über Nächstenliebe. Und ich möchte mit euch jetzt ein bisschen etwas von meinem Glaubensleben teilen, das vielleicht noch mehr über unsere Identität geht, über Selbstannahme. Und ja, ich denke, das passt auch echt gut hier hinein. Und zwar habe ich in meinem letzten Bibelleseplan jeden Tag für eine Woche lang denselben Psalm gehabt, Psalm 139. Und ja, ich war ein bisschen verwirrt. Ich dachte so, ja, 2-3 Mal hätte gereicht. Ja, aber dann habe ich begriffen, dass es nicht darum ging, ihn einfach auswendig zu lernen oder ja, dass er hier drin ist, sondern dass er im Herzen drin ist, dass ich anfange auch zu glauben, was ich da wirklich lese. Und ja, deshalb möchte ich jetzt auch einen Teil dieses Psalmes lesen, den ich besonders gut finde, und zwar Psalm 139, 13 bis 18. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch nicht werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind sie für mich, Gott, deine Gedanken, wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Wenn ich aufwache, bin ich immer noch bei dir. Ja, ich denke, das beschreibt einfach so gut, wie Gott über uns denkt, wie sehr, dass er uns liebt. Und wenn wir das anfangen zu glauben, dann verändert es uns. Denn ja, mit der Zeit, wenn man das anfängt zu glauben, ja, es verändert mich, es verändert einfach meine Haltung. Und dann macht auch der Bibelleseplan, der Name, hat auch dann Sinn gemacht. Dangerous Prayer, gefährliche Gebete. Denn wenn ich anfange, diese Wahrheiten über mich zu glauben, dann bekommt Gott auch mehr Raum in mir. Und wenn seine Souveränität in mir zum Vorschein kommt, dann wird es auch gefährlich, dann wird es herausfordernd. Und meine Mutter hat am Spiegel in unserer Toilette diesen Vers 14 angeschlagen. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Das weiß ich wohl. Und manchmal lese ich das einfach so am Morgen, wenn ich mich parat mache. Dann, ja. Aber dann nimmt man es nicht so richtig wahr. Man hat es einfach gelesen. Aber im selben Augenblick denkt man sich so, ah nein, heute sehe ich nicht gut aus oder irgendwie meine Nase ist schief oder was auch immer. Ja. Aber dann lassen wir keinen Platz für diese Wahrheit von Gott. Denn wenn wir die Lügen über uns glauben, dann lassen wir eigentlich nur Raum für Zweifel, für Selbstverdammnis. Aber dann hat es keinen Platz mehr für diese Liebe, für die Realität von Gott. Aber seit ich anfing, diesen Vers jeden Morgen bewusst zu lesen, mit dem Herzen zu lesen, dann hat es angefangen, mich zu verändern. Dann musste ich lächeln, wenn ich es geglaubt habe. Dann habe ich es einfach angefangen zu glauben, mit dem Herzen. und ich möchte Gott glauben. Aber wenn wir uns selbst nicht lieben und so akzeptieren, wie wir sind, dann glauben wir im Grunde genommen Gott nicht. Denn dann glauben wir Gottes Wahrheit nicht, wenn er sagt, du bist wunderbar und einzigartig gemacht. Noch bevor du im Mutterleib warst, habe ich jeden deiner Tage gesehen. Ja, wenn wir das glauben, dann... Wenn wir Gott glauben, dann müssen wir auch das glauben. Dann müssen wir ja glauben, dass wir wunderbar gemacht sind, so wie wir sind. Und ja, das ist herausfordernd, aber ich möchte mich einfach jeden Tag entscheiden, das zu glauben. Und ja, manchmal fühlt man das halt nicht. Und ich habe den Satz gelesen, fake it till you feel it. Also spiel es vor, bis du es fühlst. Und ja, das macht auch Sinn, denn wenn wir anfangen, uns immer wieder zu sagen, wer wir wirklich sind, dass wir geliebt sind, dass wir angenommen sind, dass wir einzigartig und wunderbar geschaffen, auserwählt, schön, bestimmt und berufen sind, dann fangen wir an, das zu glauben. Und du wirst das, was du denkst. Und das gilt auch für unsere Identität. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns jeden Tag mit unserer Identität beschäftigen, dass wir uns sagen, wer wir sind in Gott. Und so hat auch Zweifel und Angst keine Macht mehr über uns. Sie kontrolliert unser Leben nicht mehr. Und die bedingungslose Liebe und Annahme des Vaters kann kommen und nimmt mir Raum in mir ein. Und ja, auch ich merke, dass es verändert mich. So gehe ich anders in die Schule. Denn mir wird es auf einmal egal, was andere über mich denken. Denn ja, ich lasse mich nicht mehr von dem beeinflussen, weil ich einen anderen Maßstab habe. Nämlich Gottes Maßstab. Und seine Realität, seine Wahrheiten bestimmen dann mein Leben. Und das ist herausfordernd. Ja, es ist wirklich hart. Aber es ist so wichtig, dass wir einfach da dranbleiben, jeden Tag diesen Prozess gehen. Denn wenn ich erkenne, wer ich wirklich bin, kann auch Gott immer mehr sich selbst sein in mir. Wenn ich erkenne, wer ich wirklich bin, kann auch Gott immer mehr sich selbst sein in mir. Und ja, das wollen wir ja. Wir wollen, dass Gott sichtbar wird, dass wir ein lebendiges Zeugnis sind, aber deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns selber kennen, dass wir selber wissen, ich bin Gottes Sohn, ich bin Gottes Tochter, ich bin geliebt. Denn so kann sich Gott einfach mehr offenbaren in uns. Liebe ist der Grundsatz. Es ist, ja, für Liebe wurden wir geschaffen, aus Liebe wurden wir geschaffen, um zu lieben und um geliebt zu werden. Liebe ist unsere Bestimmung. Und wenn wir uns dann lieben und so akzeptieren, wie wir sind, dann wird diese Liebe auch andere treffen. Denn, ja, denn wenn ich erkenne, wer ich bin in Gott, wenn ich meine Identität erkenne, dann erkenne ich auch den Wert in meinem Nächsten, dann erkenne ich den Wert in meinen Mitmenschen, in meinen Freunden, in den Menschen, die ich vielleicht nicht so gerne habe. Und dann fange ich aber auch an, andere zu lieben, so wie sie sind. Und auch da kommt wieder der Vers, den vorher Andi gesagt hat. Und an unserer gegenseitigen Liebe wird die Welt uns erkennen. Ja, das ist einfach so. Liebe macht den entscheidenden Unterschied. Und ich denke, deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Identität kennen, dass wir wissen, wer wir in Gott sind, um uns zu lieben, aber auch um diese Liebe weiterzugeben. Und deshalb, ich weiß nicht, wie du das machen willst, erinnere dich täglich daran, wer du bist, durch tägliches Bibellesen, eben von zum Beispiel Psalm 139, oder durch eine tägliche Erinnerung, die dir sagt, hey, du bist geliebt, du bist angenommen, für dich bin ich gestorben, weil du es wert bist. Ja, und das ist einfach mein Gebet, dass seine Realität einfach zu meiner wird. Dass es jeden Tag mich beeinflusst, dass ich nicht mehr beeinflusst werde von den Maßstaben dieser Welt, sondern was Gott über mich sagt. Amen. Wir machen jetzt noch eine Lobpreiszeit und ja, das, ich möchte einfach, dass wir unser Herz aufmachen, dass wir sagen, Gott, vielleicht, ich fühle mich nicht so geliebt gerade, aber dass wir einfach seine Liebe zu uns kommen lassen und ja, dass wir einfach sagen, hey, ich brauche dich, zeig mir, wer ich bin in dir.